Ich grüße euch alle ganz herzlich. Schön, wieder unter euch zu sein. Und wir haben bei uns in der Gemeinde jetzt seit einiger Zeit eingeführt, dass wir Bibelstudienreihen bei uns machen, wo wir dann also immer ein biblisches Buch als Brüder der Gemeinde hintereinander miteinander durchgehen. Also richtig von vorne bis hinten. Das hat den Vorteil, man kommt an Texte ran, die man ansonsten nie beachtet hätte. Das hat auch den Vorteil, dass man gezwungen ist, sich mit Aussagen und mit Texten auseinanderzusetzen, denen man sonst vielleicht gerne im Wege eines Beipasses entgangen wäre. Und für gesunden Glauben, und das ist so ein Stichwort des Apostels Paulus, das werden wir noch sehen, für den gesunden Glauben ist es eben so wichtig, dass man alles in sich aufnimmt, was Gott uns in seinem Wort darreicht. Und darum ist das ganz spannend. Wir haben damit gute Erfahrungen gemacht und ihr habt ja schon teilgehabt, die an den Thessalonicher Briefen. Dann war ja schon der Ingo da und ich haben euch ein bisschen was davon ja auch gehabt. Und jetzt sind wir gerade in der Gemeinde bei den Pastoralbriefen. Und die Pastoralbriefe, das sind die beiden Timotheusbriefe und der Titusbrief. Und da haben wir die beiden Timotheusbriefe schon durch und den Titusbrief werden wir jetzt aus der Gemeindefreizeit machen. Und da ist es für mich einfach so ein kleiner Impuls, dass ich dachte, gebe ich doch mal einen Teil aus dieser Reihe hier über die Pastoralbriefe mal rein. Mal sehen, was der Ingo noch macht, wenn er kommt. Und eigentlich ist das heute eine große Werbeveranstaltung dafür. Lest mal wieder an einem Stück die beiden Timotheusbriefe und den Titusbrief. Die drei Briefe hintereinander. Das ist etwas, was in unseren Tagen heute von besonderer Bedeutung sind. Denn die Pastoralbriefe des Apostels Paulus, also nochmal, die beiden Timotheusbriefe und der Titusbrief, die sind für die heutige Gemeinde hochaktuell. Es sind zum einen die letzten Briefe des Apostels Paulus. Damit tragen sie so eine Art Vermächtnischarakter. Das Letzte, was Paulus Timotheus und damit auch allen Gemeinden heute sagen möchte. Die Situation ist aber auch schon eine andere. Die Gemeinde steht nicht mehr in ihren Anfängen. Die Gemeinde ist weiter gewachsen. Wir sind jetzt hier mit dem ersten Timotheusbrief und dem Titusbrief sind wir ungefähr im Jahr 65. Mit dem zweiten Timotheusbrief sind wir ungefähr im Jahr 67 nach Christus. Also die Apostelgeschichte hört ja auf mit der ersten Gefangenschaft des Apostels Paulus in Rom, hört so auf ca. 62, 63, da endet Apostelgeschichte 28 mit dieser ersten Gefangenschaft des Apostels Paulus. Und dann wissen wir aus vielen guten Quellen, dass der Apostel Paulus nicht nur noch einmal freigekommen ist, sondern tatsächlich, das schreibt noch der Clemens, so 96 nach Christus, der den Johannes noch persönlich gekannt hat, der schreibt in seinem ersten Clemensbrief, jawohl, der Apostel Paulus hat es Tatsache noch geschafft, der ist noch bis nach Westen im Mittelmeerraum, also mit seiner Missionsreise gekommen nach Spanien, wie er das ursprünglich auch wollte. Und dann erlebt Paulus eben seine zweite Gefangenschaft, ganz anders als die erste. Jetzt viel enger gehalten, jetzt echter Knast, jetzt böse Stimmung auch von Rom aus. Und dort ist er dann auch hingerichtet worden, circa im Jahr 67. Und der zweite Timotheusbrief ist da eben der letzte Brief des Apostels Paulus. Aber ihr merkt schon, jetzt gibt es eben schon Gemeinde seit circa 35 Jahren. 35 Jahre gibt es jetzt Gemeinde Gottes, Gemeinde Jesu Christi. Und in diesen 35 Jahren hat sich nun einiges im Raum der Gemeinde bereits entwickelt. Die Gemeinde ist aus ihren Anfängen herausgewachsen. Sie braucht jetzt mit einmal geistliche Strukturen. Zu Beginn lief das alles nur so von alleine. Jetzt braucht sie geistliche Strukturen. Und vor allem die ersten großen Fehlentwicklungen und Irrlehren sind in die Gemeinde eingebrochen, haben in der Gemeinde Fuß gefasst. Die Gemeinde braucht geistliche Orientierung. Und viele dieser geistlichen Fehlentwicklungen haben sich über die Zeit wie Unkraut ausgebreitet und stehen heute in einer endzeitlichen Ausreife. Sowohl dem Inhalt als auch der breiten Wirkung in der Gemeinde nach. Es ist ja unglaublich, wie heute dieser ganze Bereich des Abfalls vom Wort Gottes, wie der heute breitest auch ehemals bibeltreue Gemeinden erfasst und durchdringt. Und in den Pastoralbriefen tritt deshalb dieser endzeitlich prophetische Horizont der Gemeinde verstärkt ins Blickfeld. Und dabei geht es Paulus aber nicht um die Außenschau der Weltgeschichte, wie wir das noch bei unserem Herrn in seiner Endzeitrede als Prophet Israels finden, Matthäus 24. Sondern Paulus geht es in seiner prophetisch-endzeitlichen Schau vor allem um die Innenschau der geistlichen Entwicklung der Gemeinde. Also ihn interessieren nicht so sehr die Kriege und das Kriegsgeschrei und die Erdbeben und die Seuchen und die Katastrophen und alles das, was sein wird. Nicht das, was sich in der Weltgeschichte abspielt. Das ist für Paulus gar nicht so entscheidend. Für Paulus ist enorm wichtig die innere Entwicklung der Gemeinde. Und das ist auch interessant für unsere Blickrichtung in dem endzeitlichen Prozess, in dem wir heute ja in zunehmender Intensität stehen. Und genau das kommt hier in den Pastoralbriefen jetzt in die Blickrichtung, in den Vordergrund. Und so sind die Pastoralbriefe wichtige prophetische Orientierung für die endzeitliche Gemeinde unserer Tage. Der zweite Titusbrief ist der letzte Brief des Apostel Paulus. Paulus steht kurz vor seiner Hinrichtung. Und diesen letzten Brief schreibt an sein geliebtes Kind im Glauben und seinen langjährigen treuen Mitarbeiter Timotheus. Und das verleiht diesem zweiten Timotheusbrief den Charakter eines geistlichen Testamentes. Und was Paulus hier schreibt, hat besonderes Gewicht und in diesem Bewusstsein der persönlichen und der prophetischen Bedeutung wollen wir uns jetzt einfach mal einen Abschnitt aus dem zweiten Kapitel herausgreifen und uns heute mit den Versen 1 bis 13 beschäftigen. Wir beginnen mit Vers 1 und das habe ich, wie es der Vers auch sagt, unter die Überschrift gesetzt: Erstarke durch die Gnade. Du nun, mein Kind, erstarke, Elberfelder übersetzt, erstarke in der Gnade. Hier steht im Griechischen das Wort en und das kann man mit in oder auch mit durch übersetzen. Hier ist eigentlich gemeint durch. Erstarke durch die Gnade, die in Christus Jesus ist. Schauen wir uns diesen ersten Vers an. Du nun, mein Kind. Wer war dieser Timotheus? Timotheus kam über seine Mutter und seine Großmutter sozusagen zur Hälfte aus einem gläubigen Elternhaus. Das lesen wir in 2. Timotheus 1, Vers 5. Er wuchs also in einem beschützten Raum auf und wurde von Jugend an in den Heiligen Schriften unterrichtet. 2. Timotheus 3, Vers 15. Also hier haben wir eben schon die Situation, die wir heute in unseren Gemeinden viel öfter haben, dass nämlich Kinder aus gläubigen Elternhäusern in den Gemeinden sind, mit ihrer speziellen Situation. Genau das erleben wir jetzt hier auch schon. Timotheus hatte aber eben nicht nur den Kinderglauben, hatte nicht nur den Kinderglauben seiner, den Glauben seiner Mutter, seiner Großmutter, sondern Timotheus hatte jetzt seinen eigenen Glauben gefunden. Und das war ein echter und ein ungeheuchelter Glaube. So schreibt Paulus in 2. Timotheus 1, 5. Und vor allem, er diente schon in jungen Jahren treu in einer Ortsgemeinde, und ihm wurde deshalb ein gutes Zeugnis von der Gemeinde ausgestellt. Und das gefiel Paulus so, dass er ihn zu Beginn seiner zweiten Missionsreise als Mitarbeiter berief und mitnahm. Das lesen wir in Apostelgeschichte 16, Vers 1 folgende. Also, alles, was ich hier gesagt habe, das sind keine Erfindungen, sondern das sind einzelne Bibelstellen verteilt, die ich jetzt mal zusammengetragen habe. Und so wurde Timotheus zum geistlichen Kind des Apostels Paulus und dieser zu seinem väterlichen Mentor. Doch da gab es noch eine andere Seite bei Timotheus. Timotheus hatte von Natur aus einen zurückhaltenden, ja sogar einen ängstlichen Grundcharakter. Timotheus war kein Macher, keine Führungsfigur. Und er stand deshalb ständig in der Gefahr, die ihm von Gott zum Dienst geschenkten Gnadengaben zu vernachlässigen, nichts auszuleben, nicht in ihnen zu leben. Wir lesen das in 1. Timotheus 4,14 und dann nochmal in 2. Timotheus 1,6. Paulus muss ihm das immer wieder sagen. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, lebe darin. Und Paulus muss ihn deshalb auch ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir als Christen doch keinen Geist der Furchtsamkeit erhalten haben. 2. Timotheus 1,7. Warum schreibt er das an Timotheus? Na, weil Timotheus ein furchtsamer, ängstlicher Charakter war. Und darum schreibt ihm Paulus, Mensch, Timotheus, wir haben doch keinen Geist der Furchtsamkeit erhalten. Und dazu kam noch, dass Timotheus relativ jung war und deshalb von etlichen in der Gemeinde in seiner geistlichen Leiterschaft in Frage gestellt wurde. Die haben ihn aufgrund seines Alters einfach nicht ernst genommen. Er war berufen von Gott und er hatte ein Zeugnis und einen Auftrag. Aber dann gab es Leute in der Gemeinde, die haben einfach nur gesagt, komm, du rest mal in mein Alter. Dann reden wir weiter. Die haben ihn nicht ernst genommen. Das war ein Problem für ihn. Und dann hatte Timotheus auch keine stabile gesundheitliche Konstitution. Ihm war häufig unwohl. Wörtlich steht hier in 1. Timotheus 5,23, er litt unter häufigen Schwächen. Er litt unter häufigen Schwächen. Und er hatte Magenprobleme. Der hat also seine Probleme offensichtlich auch über den Magen verarbeitet. Kennen wir auch von uns, einige unter uns, die auch über den Magen das machen. Also er hatte auch Magenprobleme. Von außen betrachtet, nach menschlichen Parametern, war Timotheus also kein strahlender Glaubensheld und keine charismatische Führungsfigur. Und genau da setzt jetzt die Botschaft an, auch dieser Pastoralbriefe. Unsere natürlichen Grenzen, Defizite und Gefühlslagen sind für Gott kein Problem. Nochmal. Unsere natürlichen Grenzen, Defizite und Gefühlslagen sind für Gott kein Problem. Auch als zurückhaltende, eher ängstliche Charaktere der zweiten Reihe mit einer wenig belastbaren psychischen oder physischen Konstitution können wir alle im Leben mit Jesus zu geistlich starken Menschen werden. Wodurch? Indem wir uns stark machen lassen. Wodurch? Durch die Gnade, die in Christus Jesus ist. Das ist genau der Punkt, mit dem Paulus hier in diesen ganzen Text einsteigt. Du nun, mein Kind, erstarke in der Gnade. Sei stark in der Gnade. Und ich habe schon darauf hingewiesen, hier steht im Griechischen dieses kleine Wörtchen en, en. Und das kann man mit in übersetzen, aber das kann man auch mit durch übersetzen. Und genauso ist es hier gemeint. Es ist hier gemeint als ein Dativ instrumentales, nennen wir das im Griechischen. Also da soll durch den Dativ ausgedrückt werden, dass dieses Wort, was im Dativ steht, das Mittel, das Werkzeug ist für irgendetwas. Und genau das ist es hier, erstarke durch die Gnade. Die Gnade ist das Mittel, wodurch Timotheus stark werden soll. Die Gnade ist das Mittel, wodurch wir alle stark werden können. Die Gnade ist das Mittel, wodurch auch Menschen mit großen Begrenzungen, wenig Belastbarkeit vor Gott und mit Gott zu geistlich starken Menschen werden können. Wir sind nicht gefangen innerhalb unserer natürlichen Grenzen, sondern Gott kann durch seine Gnade uns zu geistlich starken Menschen in sich machen. Durch die Gnade. Interessant, das Wort, was hier steht für erstarke durch die Gnade. Dieses Wort erstarke steht hier im Griechischen im Präsens. Und im Griechischen, in der griechischen Sprache drückt das Präsens immer aus, dass das, was hier im Verb geschieht, dass das ein anhaltendes, sich immer wiederholendes, fortgesetztes Geschehen ist. Also der Grieche, der hat ja nicht in den Zeitkategorien der Verben gedacht, sondern der wollte bei den Verben immer einen bestimmten Aspekt ausdrücken, der in diesem Verb zum Ausdruck kommen sollte. Und Präsens bedeutet in der Bibel, und es war an ganz vielen Stellen ganz spannend festzustellen, der Präsens bedeutet im Griechischen, dass das, was da getan wird, anhaltend, fortgesetzt, wiederholt getan wird. Klammer auf, nur mal ein Schlenker. Wir hören vom Thron her, Offenbarung 21, das Wort, siehe, ich mache alles neu. Jetzt könnte man denken, ja, jetzt hat man neue Himmel, neue Erde, ja, haben wir ja alles. Also guckt Gott sich das alles an und sagt, siehe, ich habe alles neu gemacht, schaut her. Aber nein, hier steht im Griechischen, vielen Dank, meine liebe Frau, hier steht, bei ich mache alles neu, das steht wieder im Präsens. Das heißt, Gott sieht neue Himmel, neue Erde und er sagt aber auch hier, ich bin noch nicht fertig. Mein Programm läuft noch und mein Programm heißt, ich mache alles neu, da bin ich noch bei. Das ist noch ein sich immer weiter fortsetzender Prozess. Und darum ist eben der Status, Offenbarung 21, 22, noch nicht der letzte Status, der letzte Horizont der Heilsgeschichte Gottes. Ich sage immer, also in der Schulzeit konnte ich mit Grammatik nicht viel anfangen. Aber hier entdecke ich mit einem Manometer Gottes Offenbarung in Grammatik. Ja, das macht den Unterschied. Präsens. Und hier finden wir also den Präsens auch erstarke. Das heißt, es ist nichts, was einmal geschieht, sondern sich stark zu erstarken. Das ist ein Prozess, der sich fortgesetzt immer und immer wiederholt. Warum? Weil wir immer und immer wieder diese Stärke brauchen. Darum Präsenz. Das begleitet dich als ein fortgesetzter Prozess dein ganzes Leben lang. Bleibst du auf diese Gnade angewiesen. Erstarkt zu werden durch diese Gnade. Präsenz. Jetzt steht aber dieses Erstarke auch im Passiv. Im Passiv. Wir kennen aktiv und passiv im Deutschen. Aktiv, ich mache. Passiv heißt, an mir wird gemacht. Hier steht es im Passiv. Das heißt, erstarken ist nichts, wo ich mich hinstelle und sage, und jetzt wird wieder mal angepackt. Sondern es heißt, lass dich stark machen. Das bedeutet, ich kann das nicht aktiv tun, aber ich kann und soll es an mir geschehen lassen. Passiv heißt, Herr, hier bin ich, hier hast du meine leeren Hände, füll du sie. Hier hast du meine Schwäche, geh hinein mit deiner Kraft. Hier hast du meine Grenzen, hilf mir, dass ich mit dir über eine Mauer springen kann wie David. Das ist dieses Passiv. Ich kann es nicht aktiv machen, aber Herr, ich gebe dir meine leeren Hände und warte darauf, dass du es an und in mir tust. Ja, und dann steht dieses Erstarke noch im Imperativ. Das ist die Befehlsform. Das heißt, das ist ein Befehl, den Paulus und damit der erhöhte Herr Christus selbst uns zuspricht. Lass dich doch immer wieder neu stark machen durch die Gnade, die in Christus Jesus ist. In einem griechischen Wörterbuch habe ich bei diesem Wort Erstarke gefunden, dass das eigentlich auch übersetzt werden kann mit ermöglichen, etwas zu werden. Ermöglichen zu werden. Die Gnade Gottes will uns also ermöglichen, zu werden, was wir sonst nie sein können. Also, zu einem geistlich starken und widerstandsfähigen Menschen Gottes, mitten im endzeitlichen Abfall, in dem wir leben und der an Intensität noch unglaublich zulegen wird. Da mittendrin können wir alle zu geistlich starken, widerstandsfähigen Menschen werden, wenn wir die Kraft dazu nicht in uns selbst, sondern in der Gnade Gottes suchen. Nicht unsere Schwäche ist für Gott ein Problem, sondern immer nur unser Selbermachen-Modus. Kennt ihr den Selbermachen-Modus? Das mache ich selbst. Kann sowieso keiner besser. Es gibt Menschen, die halten das gar nicht aus. Die müssen immer selber machen, weil sie den Eindruck haben, nur wenn ich selber mache, dann macht man es richtig. Das ist geistlich gefährlich. Wir finden es bei Kindern, da ist das positiv. Wenn dann ein Kind sagt, nein, Mama, will selber machen. Das ist das schön, dass ein Kind lernen und sich entwickeln. Aber hier im Geistlichen, da ist dieser Selbermachen-Modus von großer Gefahr. Denn Gottes Kraft kann immer erst da in uns wirken, wo wir selbst am Ende sind. Das ist ein geistliches Gesetz. Gottes Kraft kann immer erst da in uns wirken, wo wir mit unserer Kraft selbst am Ende sind. Und das erklärt viele Dinge, die Gott in unser Leben hineinlässt. Viele Dinge, die uns schwächen in menschlichen Augen. Viele Dinge, wo wir sagen, das nimmt mir doch meine Kraft, das nimmt mir meinen Elan, das nimmt mir meinen ganzen Zug doch erst weg. Jetzt stehe ich doch da und habe nichts und bin schwach und begrenzt und hilflos. Und genau diese Dinge, die wir in unserem Leben gar nicht ertragen wollen, die wir nicht haben wollen, weil wir uns schwach machen. Genau das sind die Dinge, die Gott in unser Leben hineinsendet, damit seine Kraft in uns sich entfalten kann. Paulus hat es erlebt. 2. Korinther 12, Vers 9. Da hat Paulus diesen berühmten Stachel im Fleisch. Wir wissen nicht, was es ist. Das hat uns der Heilige Geist verborgen. Warum hat es uns verborgen? Damit wir alle unseren eigenen Stachel hier einsetzen können. Ja, ist doch wunderbar. So. Paulus hatte einen Stachel im Fleisch, in seiner natürlich-menschlichen Existenz, etwas, was ihn gepiekt hat, geärgert hat, ihm wehgetan hat. Er sagt sogar, das war ein Engel Satans, der mich mit Fäusten schlug. So drastisch erlebt er es. Und was sagt Paulus jetzt? Paulus sagt nicht, oh Herr, du weißt, was wichtig und richtig ist. Du wirst schon wissen, also mach, wie du denkst. Nein, Paulus fängt an, was zu tun, zu beten. Er ruft zum Herrn, Herr, nimm mir das bitte. Das darf sein. Wir dürfen erstmal zum Herrn kommen und dürfen mit ihm darüber reden und ihn bitten, auch diese Sache uns zu nehmen. Das ist völlig okay. Und dann hat Paulus dreimal gebetet. Und nach dem dritten Mal beten wird ihm eine Antwort von Gott. Und diese Antwort lautet, nein. das nehme ich dir aus deinem Leben nicht weg. Das wird in deinem Leben bleiben. Das habe ich in dein Leben hinein verordnet. Warum? Weil du ständig in der Gefahr stehst, wegen der Größe deiner Offenbarungen, dich zu überheben. Du brauchst ein Gegengewicht. Und darum bleibt dieser Stachel in deinem Leben. Und dann kommt diese Antwort Gottes, 2. Korinther 12, Vers 9. Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Also Gottes Kraft kann sich per se nur in unserer menschlichen Schwachheit entfalten. Unser Ende ist Gottes Anfang. Unsere Schwäche ist die Initialzündung seiner Kraft. Und als Paulus das begreift, da ruft er aus, dann will ich viel mehr von diesen Schwachheiten. Ja, 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 mit den Dingern. 2. Korinther 12, Abvers 9b. Na dann will ich sehr gerne mich nun viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das ist doch wieder jede menschliche Logik. Wenn ich schwach bin, bin ich schwach. Wenn ich stark bin, bin ich stark. Und Gott sagt, bei mir ist das anders. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und wenn ich stark bin, bin ich zutiefst schwach. Also, um in Christus stärker zu werden, muss ich in mir selbst schwächer werden. Ist er zu schwach in mir, bin ich zu stark. Da gibt es doch irgendwie auch so eine Werbung, oder? Von irgendeinem Hustenbonbon. Ist der zu stark, bist du zu schwach. Ja, aber hier passt das. Ist er in mir zu schwach, dann bin ich mit meinem Ich in mir zu stark. Das ist das Problem. Und das hat immer auch etwas mit unserem eigenen Willen, mit unserer Willenskraft zu tun. Denn unsere eigene Stärke ist vor allem eine Stärke unseres Willens. Ich will etwas. Und das will ich auch durchsetzen. Und deshalb will Gott durch alle äußere Schwäche unseres Lebens vor allem eins in uns bewirken. Dass unser eigenwilliger Wille im Willen Gottes zur Ruhe kommt. Zur Ruhe kommt. Herr Zinzendorf, 1722, ein schönes Lied gedichtet. Gottes Führung fordert Stille. Wo der Fuß noch selber rauscht, wird des ewigen Vaters Wille mit der eigenen Wahl vertauscht. Wer da leben will, der sterbe. Wer nicht stirbt, der lebet nicht. Ehe denn das Fleisch verderbe, scheinet uns kein Gnadenlicht. Alle menschlichen Geschäfte gehen überhaupt nicht gut, wenn man sie durch eigene Kräfte und nicht aus der Gnade tut. Göttliche und innere Dinge lassen vollends gar nicht zu, dass man sie mit Sturm erzwinge, sondern weisen uns zur Ruhe. Ja, und das ist der Grund, warum Gott am Ende unseres Lebens das Altwerden gesetzt hat. Immer schwächer werden in sich selbst. Immer weniger die Dinge tun können, die vorher selbstverständlich waren. Immer mehr Grenzen. Immer weniger machen können. Immer kleinerer Radius. Immer weniger Kraft. Was ist denn das? Ja, eine Konsequenz des Sündenfalls. Ja, eine Auswirkung der Todeslinie.
Jawohl.
Es ist aber von Gott her der Feinschliff für die Begegnung mit ihm. Es ist von Gott her genau das, was Paulus hier beschreibt. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das ist dieses letzte Schleifen Gottes in unserem Leben. In unserer Schwäche und Begrenzung als immer älter werdende, das zu erleben. Jesus und seine Kraft. Auf eine ganz wunderbare Weise, wie wir sie vorher nie erlebt haben. Haben wir uns in der Gemeinde so viele schwere Krankheiten gerade. Und dann sitzt da vor mir eine 30-Jährige, die hat schlimmen Brustkrebs. Der ist auch noch genetisch mit einer Disposition versehen. Und die hat eine selbstständige Tätigkeit. Für die bricht alles zusammen. Menschlich alles zusammen. Beruf, Familienplanung, alles bricht zusammen. Und wir haben als Gemeinde immer nur gebetet in unserer Verzweiflung vor dem Herrn: Herr, schenk ihr eine Nähe von dir, wie sie sie noch nie vorher hatte. Und dann spreche ich mit ihr und sage: Wie geht's dir denn damit? Und sie sagt: Du, ich würde ja sagen, dass mir schlechter gehen sollte, aber ich habe Jesus noch nie so erlebt wie jetzt. Haben wir einen anderen Mann, der hatte eine Herz-OP. Aufs Sterben war er vorbereitet. Aber er war nicht darauf vorbereitet, nach der OP aufzuwachen und dann vom Brustwirbel an nach unten gelähmt zu sein. Das hat ihn sehr überrascht. Ja, und dann sagt er zum Herrn: Ja, als wir ihn besuchen, ich sage: Wie geht's dir denn damit? Und dann sagt er zu mir: Ja, also, da hätte ich schon ganz gerne mit Jesus ein Hühnchen gerupft. Aber am Ende behält er ja doch immer recht. Ja, am Ende behält er ja doch immer recht. Und das sind beides Leute, die sind nicht im innersten Kreis der Gemeinde als bisher die strahlenden Glaubenshelden aufgefallen. Ja? Leute der zweiten oder dritten Reihe. Unscheinbarer Mensch. In denen Jesus etwas wirkt, was vorher undenkbar war. Und da stehe ich daneben, der ich öfter predige, und denke: Manometer, kann ich mir 10 Scheiben abschneiden? Wie würde das bei mir aussehen in so einer Situation? Da kann ich nur staunen, was der Herr tut in Situationen, wo ich nur zu ihm schreie und sage: Herr, nimm das weg, weg damit, Hilfe. Und er wird dadurch in Menschen so stark, so stark. Also, wie kann ich erstarken durch die Gnade, die in Christus Jesus ist? Indem ich meine Schwäche als Offenbarungsraum seiner Stärke erkenne. Tu das. Wann immer du deine Schwäche wieder wahrnimmst und darüber dich ärgerst oder traurig und frustriert bist: Herr, jetzt ist gerade für dich ganz viel Raum in mir. Bin so schwach. Indem ich von dem Selbermachen-Modus in den Jesus-in-mir-Modus wechsle. Und das ist vor allem eine Sache des Gebets. Zu ihm zu kommen und zu sagen: Herr, jetzt bitte du in mir, nicht mehr ich. Und indem ich nichts mehr von mir selbst, sondern alles von seiner Gnade erwarte. Alles nur von seiner Gnade erwarten. Und indem ich seine Gnade als einfach immer unverdientes Geschenk, völlig unabhängig von meinem eigenen Vorverhalten, begreife. Daran fehlt es noch so sehr. Immer noch ist in uns dieser verbreitete Irrglaube, dass die Gnade Gottes irgendwie abhängig wäre von dem, was ich als Vorverhalten jetzt bringe. Und Gott sagt: Nein, meine Gnade ist absolut unabhängig von dir und deinem Verhalten und deinem Glauben und deiner Treue und. Meine Gnade mache ich nicht fest an dir, die mache ich fest an mir. Lasst uns also diese Gnade Gottes immer wieder neu in Anspruch nehmen. Gerade dann, wenn wir an die Grenzen unserer eigenen Unmöglichkeiten kommen. Ja, und dann habe ich euch Dinge erzählt und dann geht es euch vielleicht wie mir auch. Dann denke ich daran und ich kann mir es überhaupt nicht vorstellen, dass wenn in meinem Leben sowas passieren würde, dass ich dem standhalten könnte. Ich habe nur Angst und denke, das schaffe ich niemals. Und wenn ich die endzeitlichen Herausforderungen sehe, die auf uns zukommen und Verfolgungen und Drangsale, die uns hier in unserem westlichen satten Zustand mal aber sowas von durchrütteln werden. Und da werden wir nicht überlegen, gehen wir in die Gemeinde, kommen wir da, da werden wir uns suchen, dass wir noch zusammenkommen können. Und dann stehe ich hier und denke, das halte ich nicht durch, da bin ich zu schwach. Und dann fällt mir mitten in meine eigene Angst und in meine Vorstellung über die Dinge, die kommen könnten und die ich ja niemals, denen ich niemals standhalten könnte, da kommt in all das hinein die alte Schwester Corrie ten Boom. Und Corrie ten Boom, der ging es ganz genauso. Die hatte auch den Gedanken, oh, wenn das kommt und das, das wie schaffe ich das? Und hat ihr Vater sie an die Seite genommen und hat gesagt, du Corrie, weißt du noch, immer wenn du mit dem Zug gefahren bist, weißt du, wann ich dir die Fahrkarte gegeben habe? Ja, immer am Bahnhof, kurz bevor ich in den Zug eingestiegen bin, sagte der Vater von Corrie ten Boom, siehst du? Und so ist es auch mit der Kraft Gottes. Die Kraft Gottes gibt es nicht im Voraus, sondern erst in dem Moment, wo wir sie brauchen. Da schenkt er sie auf wunderbare Weise. Ja, den zweiten Vers lasse ich jetzt mal aus Zeitgründen aus. Gehe gleich zum dritten. Nimm teil an den Leiden als ein guter Soldat Christi Jesu. Hier steht für nimm teil an dem Leiden im Griechischen das Wort synkakopateo. Da ist besonders interessant das Wort, die Vorsilbe syn. Die taucht nämlich immer und wieder auf in dem Neuen Testament. Und diese Vorsilbe syn heißt mit jemand zusammen. Und wenn das mit einem Verb verbunden wird, dann heißt das also mit jemand zusammen jetzt irgendetwas tun. Und das kennt ihr ganz viel, gerade aus den Paulusbriefen. Wir sind mit Christus gestorben, gekreuzigt, begraben, wieder auferstanden. Wenn wir mit ihm leiden, werden wir mit ihm leben. Und. Wir haben ganz viele Aussagen im Neuen Testament, wo diese Vorsilbe mit immer ausdrückt, dass wir nicht mehr für uns alleine stehen, sondern dass wir hineingenommen sind in eine Lebensgemeinschaft mit Christus und seiner Gemeinde. Und das wird durch diese Vorsilbe syn ausgedrückt. Und das steht hier auch mit leiden, mit jemand zusammen leiden. Also könnte man jetzt hier sagen, übersetzen, sei bereit, Timotheus, mit Jesus und sei bereit, mit der ganzen Gemeinde zusammen zu leiden. Das heißt dieses, nimm teil an den Leiden. Da denkt man ja, woran nimmt man teil? An einer Verlosung nimmt man teil oder weiß ich was, einer Veranstaltung. Und hier heißt es, jawohl, sei du bereit, mit Jesus und mit seiner ganzen Gemeinde zusammen, jetzt an den Leiden teilzunehmen. Und Menge übersetzt das ganz hervorragend. Menge übersetzt dieses nimm teil an den Leiden mit dem Ausdruck tritt in die Leidensgemeinschaft ein. Ganz feine Übersetzung. Die trifft 100% das, was hier ausgesagt ist. Tritt in die Leidensgemeinschaft ein. In die Leidensgemeinschaft mit Jesus, in die Leidensgemeinschaft mit seiner Gemeinde. Leiden gehört zum Leben in der Nachfolge Jesu zwingend dazu. Wenn Jesus uns in die Nachfolge ruft, Matthäus 16, 24, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Heute will man von diesem Kreuz und von dieser Botschaft des Kreuzes nichts mehr wissen. Paulus beschreibt die Christen der Endzeit, gerade in diesen beiden Timotheusbriefen, als Menschen, die meinen, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn, die das Vergnügen mehr lieben als Gott, die nur eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Alles Ausdrücke aus diesen beiden Timotheusbriefen. Und so erleben wir heute eine gigantische Verfälschung des Evangeliums. Ein Wohlstands- und Wohlfühlevangelium hat das Wort vom Kreuz verdrängt. Leiden muss weggebetet werden. Und wenn es fortbesteht, ist dies Ausdruck mangelnden Glaubens. Jesus ist dazu zuständig, das Glücksgefühl unseres irdischen Lebens zu maximieren. Und da haben Kreuz und Leiden, Verfolgung und Ausharren keinen Platz mehr. Wegbeten, wegglauben, weglaufen. Das ist der neue Weg des Glaubens. Und Paulus will uns aus der trügerischen Komfortzone eines Wohlfühlevangeliums herausholen. Und deshalb gebraucht er jetzt im Folgenden drei Bilder. Erstens, die Leidensbereitschaft eines Soldaten im Krieg, sind die Verse 3 bis 4. Dann zweitens die Regelbindung eines Sportlers im Wettkampf, Vers 5. Und drittens die Mühe eines Ackerbauern auf dem Feld, Vers 6. Also, gucken wir das erste, Vers 3. Nimm teil an den Leiden als ein guter Soldat Christi Jesu. In manchen Übersetzungen steht hier Streiter. Das klingt immer sehr, sehr nett. Aber hier steht einfach nur Soldat. Ganz direkt. Wir sind Soldaten Christi Jesu. Also Nachfolge Jesus, keine Party, sondern ein geistlicher Krieg. Und in diesem Krieg zwischen Satan und seinen Mächten ist jeder einzelne Christ ein Soldat des Messias Jesus. Jeder einzelne von uns ein Soldat in einem geistlichen Kampf. Und zu einem Soldaten gehört die Bereitschaft zu Kampf und auch zu Leiden. Wir teilen ihm nicht nur das Leben, wir teilen auch die Leiden des Christus als ganze Gemeinde. Und wisst ihr, dieses tritt ein in die Leidensgemeinschaft, sei Teil. Das erinnert mich daran, wie Paulus in 1. Korinther 12 sagt, wenn ein Glied leidet, dann leiden alle hier damit. Und wisst ihr, das haben wir jetzt bei so einer Gemeinde, so, da schlägt es da ein und da. Was passiert jetzt? Wir reden miteinander, wir tauschen uns aus, wir beten miteinander und ringen vor dem Herrn. Und dann kann man mal ausweinen sich und sagen, wie es einem geht, und man fühlt sich gar nicht so glaubensvoll, und das kann man alles miteinander teilen. Und ich weiß noch, die Generation, eins, zwei Generationen über uns, das waren noch so alles Leute, die haben immer gesagt, das mache ich mit mir selbst und meinem Herrn aus. Da ist aber nie was entstanden. In der Gemeinde, an Gemeinschaft der Leiden, an Teilhabe, an Zusammenleiden. Nö. Da hat jeder sein Ding ausgemacht und nach außen waren alle die strahlenden Staaten. Und wenn man dann irgendwie über eine Schwäche geredet hat, gab's nicht. Immer nur die Staaten. Immer nur denen, denen es gelingt und die durchhalten und glaubensvoll sind. Und das ist nicht gut. Als ich das mit den Augen hatte und das in der Gemeinde gleich geteilt habe, wie das mir damit ergangen ist, da sind so viele Leute gekommen, die haben mit einmal die Freiheit gehabt, mit mir über die Dinge zu reden, die bei Ihnen gerade als Last im Leben sind. Die sind vorher nicht gekommen. Jetzt ja. Und ich wünsche mir das, dass dieses, wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit, dass das nicht nur eine theoretische geistliche Wahrheit ist, sondern eine Wirklichkeit, dass wir zusammen, gemeinsam diese Gemeinschaft der Leiden auch erleben, durchleben, vor den Herrn bringen, ehrlich sind miteinander, uns austauschen können darüber, auch in den Momenten, wo wir uns gerade eben nicht so glaubensstark fühlen. Das ist kein Makel, sondern das ist Wahrhaftigkeit. Das ist geschwisterliche Begleitung. Das ist eben, wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Und das wirkt belebend in die Gemeinde. Da entsteht Gebet und Gemeinschaft und Treffen und Begleitung. Das ist was Großes. Dadurch kann Gott Gemeinde und Herzen bewegen. Da geht es nicht nur um theoretische Rechtgläubigkeit, sondern um gemeinsames Leben im Leid. Bei dem Stichwort Soldaten Christi Jesu wird Paulus noch was wichtig. 2. Timotheus 2,4. Niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in die Beschäftigung des Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Also Soldaten im Kampf müssen fokussiert sein, dürfen sich nicht ablenken lassen. Und da stehen wir schon vor der Frage, wie ernst nehmen wir unsere Berufung als Soldaten Christi Jesu? Wo haben wir uns in Dinge verwickeln lassen, die uns im Dienst für Jesus blockieren? Wie wichtig ist es uns, unserem Anführer Jesus zu gefallen, der uns angeworben hat, treu zu sein in seinem Dienst, in seiner Gemeinde? Alles Fragen, die wir uns nur selbst vor unserem Herrn beantworten können. In Vers 5 wechselt Paulus dann das Bild. Vom Soldaten Jesu Christi wechselt er jetzt das Bild in Vers 5 zu einem Sportler im Wettkampf. Wenn aber jemand am Wettkampf teilnimmt, so erhält er nicht den Siegeskranz, er habe denn gesetzmäßig gekämpft. Was heißt gesetzmäßig? Regelkonform. Regelkonform. Nach den Gesetzen des Wettkampfes, nach den Regeln des Wettkampfes. Also, Paulus geht es jetzt darum, unseren Glaubenskampf jetzt nicht mehr militärisch mit einem Soldaten, sondern mit einem Sportler beim Wettkampf in der Arena zu vergleichen. Und dabei ist Paulus jetzt hier vor allem ein Vergleichspunkt wichtig. Ein Sportler im Wettkampf muss nach den ihm vorgegebenen Regeln seines Wettkampfes kämpfen. Tut er das nicht, kann er so gut sein, wie er will. Er wird am Ende disqualifiziert und kann den Siegeskranz nicht erringen. Geistlich übertragen bedeutet das, wir können uns die Regeln für unseren Glaubenskampf nicht selbst machen. Wir müssen nach den Regeln kämpfen, die Gott als Ausrichter und Kampfrichter für diesen Kampf vorgesehen hat. Und wo finden wir das göttliche Regelwerk für diesen Glaubenskampf? In der Bibel. Nur hier hat Gott die Regeln für diesen Kampf verbindlich festgelegt. Und wer meint, und das ist ja die große Linie des Abfalls in unseren Tagen, wer meint, sich darüber hinwegsetzen zu können und sich seine eigenen Regeln zu machen, der kann nach seinen eigenen Regeln kämpfen, wie er will. Er wird am Ende disqualifiziert und den Siegeskranz nicht erhalten. Und das sollten wir uns bewusst machen, bevor wir ärgerliche Passagen der Bibel für uns streichen und an das Regelwerk des Zeitgeistes anpassen. Es ist wichtig, dass wir nicht unser eigenes Regelwerk leben und dann einmal die große Überraschung disqualifiziert. Das hat noch nicht unbedingt was mit errettet oder verloren sein zu tun. Wenn man als Gläubiger disqualifiziert wird, hat das in erster Linie etwas mit diesem Siegeskranz zu tun. Auch das ist wichtig. In Vers 6 wechselt Paulus noch einmal das Bild. Jetzt geht er zum Ackerbauer über. Der Ackerbauer, der anhaltend hart arbeitet, der soll auch als Erster an den Früchten Anteil haben. Hier steht wieder für dieses Arbeiten, hart arbeiten, sich abmühen. Und das steht im Präsens, im Aktiv. Also hier ist etwas, was anhaltend in unserem Leben geschieht. Paulus hebt die Mühe des Ackerbauers hervor, die der Ernte vorausgeht. Aber er macht hier auch klar, dass diese Mühe sich lohnt. Denn wer wird als Erster an den Früchten Anteil haben? Der, der vorher mit in diesem Prozess als Ackerbauer unterwegs war. Und als Erster an diesen Früchten Anteil haben. Na, das ist ja wieder ein Hinweis darauf, dass wir als Glieder der Gemeinde was sind? Wir sind die Erstlinge. Darum hier auch wieder als Erste. Jawohl, wir sind die Erstlinge. Wir haben als Erste Anteil an Christus, an seiner Wiederkunft, an seinem Reich. Doch wie die Mühe des Ackerbauers dem Anteil an der Frucht vorausgeht, so geht im geistlichen Leben das Kreuz der Krone voraus. Soldat im Krieg, Sportler in der Arena, Ackerbauer auf dem Feld. Drei Bilder für unsere geistliche Berufung, die das Wesen von Nachfolge Jesu deutlich machen. Und das sollten wir verinnerlichen, damit wir uns nicht verführen lassen. Am Ende seines Gedankenganges zum Thema Treue in Kampf und Leiden fasst Paulus jetzt die wesentlichen Ursachenzusammenhänge der Nachfolge Jesu in den Versen 11 bis 13 noch einmal kurz und prägnant zusammen. Und bitte beachtet bei diesen Versen 11 bis 13, da geht es Paulus vor allem darum, bei diesen genannten Begriffspaaren jeweils die innere Verknüpfung, die innere Kausalität, den Ursachenzusammenhang zwischen diesen beiden Teilen dieser Begriffspaare zu erkennen. Ja, die Verknüpfung, der innere Zusammenhang, der ist das Entscheidende, was Paulus hier hervorheben will. Deshalb ab Vers 11, das Wort ist gewiss, so viel ist sicher. Wenn wir mit gestorben sind, dann werden wir auch mitleben. Wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen. Wenn wir verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Also, schauen wir uns diese Paare nochmal kurz an. Wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Also der geistliche Grundsatz, durch Sterben zum Leben. Durch Sterben zum Leben. Und unser Mitgestorbensein hat zwei Seiten. Und das ist wichtig. Zwei Seiten. Eine am Kreuz, ein für allemal Geschehene und eine sich in unserem Leben vom Kreuz her ständig auswirkende. Darum steht dieses Mitgestorbensein hier im Griechischen auch im Aorist. Und der Aorist ist eine Zeitform des Verbes, die wir im Deutschen überhaupt nicht kennen. Wir haben im Deutschen nur Präsens, Perfekt, Imperfekt und dann Futur. Und immer geht es dabei im Deutschen nur darum, einzuordnen, in welcher Zeit irgendwas geschieht. Beim Griechen, der hat nur eine einzige Zeitform, nämlich Futur, in der es wirklich um Zeit geht. Bei allen anderen Verben geht es im Griechischen immer darum, einen bestimmten Aspekt des Geschehens hervorzuheben. Die zeitliche Einordnung ergibt sich dann aus dem Kontext. Und mitgestorben sein, das steht eben hier im Aorist, den wir im Deutschen nicht kennen. Und durch diesen Aorist wird in der Bibel aus einer abgeschlossenen, punktuellen Handlung ein sich daraus resultierender Zustand und dessen Nachwirkungen bezeichnet. Der Punkt eines punktuellen Geschehens wird zum Wendepunkt für das, was dann folgt. Und genau so ist es hier. Das Mitgestorbensein mit Christus am Kreuz, das ist der Punkt. Aber dieser Punkt wird zum Wendepunkt. Und vom Kreuz her soll sich jetzt das ständig in unserem Leben auswirken. Paulus sagt das in Römer 6, Abvers 5, wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch in seiner Auferstehung sein. Was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, das lebt er Gott. Und dann Römer 6, Vers 11, so auch ihr. Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Und dann noch der Klassiker, Galater 2, 19, 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Das ist der Punkt. Das ist das, was da geschieht. Indem Jesus am Kreuz hängt, hänge ich dort. Ich bin mit ihm verwachsen. Sein Tod ist mein Tod. Sein Gericht ist mein Gericht. Das gilt mir. Das ist so, als würde ich selbst da oben hängen. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und dann sagt Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist jetzt die Auswirkung, die Folge des Kreuzes, des Mitgekreuzigtseins. Und so folgt eben aus diesem mit Christus gekreuzigt sein, dieses, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und dann sagt der Herr, Matthäus 16, einen Vers später, nachdem er das gesagt hat, im selben Zusammenhang, Vers 25, noch was so Wichtiges. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Das ist doch unser Dauerproblem. Wir wollen unser Leben, unsere Vorstellungen, unsere Pläne, unsere Ziele, unseren Willen wollen wir retten, durchbringen, verwirklichen. Das ist doch das Dauerprogramm unseres Lebens. Ich will mein Leben, meinen Willen, meine Gedanken, meine Vorstellungen durchsetzen, leben, verwirklichen. Und Jesus sagt, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Also es gibt keine Abkürzung zum Leben. Nur durch Sterben geht es zum Leben. Und wer das vermeiden will und seine eigenen Vorstellungen vom Leben direkt, eigenmächtig durchsetzen will, der wird sein Leben verlieren. Der gewinnt dadurch nichts, sondern der verliert alles. Und es ist immer die Angst, oh, bei Jesus und komme ich da nicht zu kurz und das darf ich nicht und das will er mir nehmen. Und dann haben wir Angst und versuchen die letzten paar Bereiche unseres Lebens noch so für uns zu beschützen, um die wenigstens durchzubringen. So ein Unfug. Alles, was wir versuchen, festzuhalten, durchzubringen, ist Verlust, wird zerspringen, zerplatzen. Da ist nichts. Nur das, was wir an Jesus abgeben und wo wir ihm folgen, auf seinem Weg des Kreuzes, da werden wir das Leben finden und die Erfüllung und den Frieden und das Glück und all das, was wir im direkten Zugriff nie erlangt haben. Also, indem wir unser Leben an Jesus abgeben, es seiner Herrschaft unterstellen, indem wir darauf verzichten, unser Ding durchzuziehen, gewinnen wir es gerade, unser Leben. Und indem wir es durchziehen wollen, verlieren wir es. Und die Welt ist voll von Geschichten über die gescheiterten Versuche, sein Leben durchzubringen, eigenmächtig, ohne Jesus. Mit wie vielen bin ich gestartet in der Jugendarbeit? Wie viele waren wir damals am Anfang mit Jesus? Weit über die Hälfte, zwei Drittel, sind an irgendeiner Stelle falsch abgebogen. Meistens war es ein Partner, der da nicht gläubig war oder sonst wie. Oder irgendetwas. Falsch abgebogen und dann am Ende war nichts mehr. Also, indem wir unser Leben an Jesus abgeben, gewinnen wir unser Leben. Ein ewiges, unauflösliches Leben in der Herrlichkeit Gottes. Das Kreuz ist die enge Pforte. Aber dahinter, Dahinter liegt die unvorstellbare Herrlichkeit eines Lebens in der Gegenwart Jesu. Wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen. Durch Kreuz zur Krone. Durch Ausharren zum Herrschen. Ausharren im griechischen Hypomeno heißt unter einer Last bleiben. Also, heute sollen wir unter den Lasten bleiben, die er uns verordnet. Und morgen werden wir dann anstelle der Last eine Krone tragen. Unsere zukünftige Krone besteht aus den Perlen und Diamanten, die unter dem Schmerz und Druck unseres Ausharrens heute unter den Lasten geworden sind. Ja, und dann Vers 12b. Das, was wir, wenn wir diese Verse zitieren, eigentlich fast immer weglassen. Das hörst du fast nie. Das wird immer irgendwie ganz schnell übersprungen. Wenn wir verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Jetzt wechselt die Aussagerichtung. Ging es vorher um die Verknüpfung von zwei positiven Aussagen, so werden jetzt zwei negative Aussagen verknüpft. Vorher ging es um zwei Merkmale der Nachfolge Jesu. Jetzt geht es um die Verweigerung dieser Nachfolge. Unser erster Gedanke bei dem Wort verleugnen ist die Verleugnung Jesu durch Petrus. Ich denke, das wird euch ganz ähnlich gehen. Das ist das Erste, woran ich denke, wenn ich bei dem Wort verleugnen bin. Denke ich immer an den Petrus. Und dann lese ich das, wenn wir verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Und dann wird mir heiß und kalt. Versteht ihr? Schon alleine daran sehen wir, das ist damit nicht gemeint. Hier geht es nicht um ein punktuelles Versagen, wie es bei Petrus der Fall ist. Bei Petrus ging es um ein punktuelles Versagen innerhalb einer bestehenden Jesus-Beziehung. Hier, bei diesem Wort, geht es um die grundsätzliche Verweigerung der Nachfolge Jesu. Verleugnen meint hier Verneinung, die grundsätzliche Verneinung der Person und Stellung Jesu. Und weil das eben der Unterschied ist, dass es hier nicht um ein punktuelles Versagen, sondern um die grundsätzliche Absage an Jesus geht. Das erklärt auch, warum hier so ein auffallender Unterschied zwischen den Versen 12b und 13 besteht. Denn mal ehrlich, eigentlich liegen Verleugnen und Untreusein doch ganz nah beieinander. Ich habe nie verstanden, wenn wir verleugnen, wird doch er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Ich dachte, verleugnen ist doch untreu werden. Wo liegt denn da der Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen? Die sind doch ganz eng beieinander. Und trotzdem in der Folge so ein massiver Unterschied. Nein. Nur aufgrund der unterschiedlichen Grundbeziehungen lässt sich diese unterschiedliche Zweitfolge hier erklären. Das Verleugnen in 12b meint die grundsätzliche Verweigerung außerhalb der Beziehung zu Jesus. Und das Untreusein in Vers 13 meint ein punktuelles Versagen innerhalb der Beziehung zu Jesus. Und deshalb ist die damit jeweils verknüpfte Konsequenz eben auch so unterschiedlich. Und das ist der letzte Vers und das ist nun wirklich der fulminante Schlussakkord. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Und merkt ihr, hier wird der vorherige strikte Kausalzusammenhang zwischen menschlichem Verhalten und göttlicher Konsequenz ganz bewusst durchbrochen und auf den Kopf gestellt. Sonst war es immer, wenn wir das, dann er das, wenn wir das, dann er das. Und jetzt kommt, wenn wir das, dann er nicht das. Hier mit einmal in diesem vierten Glied wird ganz bewusst diese vorher so betonte Kausalverknüpfung durchbrochen und auf den Kopf gestellt. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Bleiben im griechischen Meno heißt weitermachen. Weitermachen, einen bestimmten Zustand, eine bestimmte Tätigkeit einfach fortsetzen. Gott macht einfach weiter mit seiner Treue. Warum? denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Die Treue Gottes gehört zum Kern seines Wesens. Und deshalb kann Gott seinem eigenen Wesen nicht untreu sein, denn sonst müsste er sich selbst und sein eigenes Wesen verleugnen. Ja, und damit halten wir fest. Unser Heil ist festgemacht in Gottes unwandelbarer Treue, nicht in unserer Treue. Und alle Verheißungen Gottes sind festgemacht in Gottes unwandelbarer Treue. Und nur weil das so ist, werden sich auch alle Verheißungen erfüllen. Und so endet dieser ganze paulinische Gedankengang über 13 Verse zum Thema Treue in Kampf und Leiden. Nicht mit unserer Treue, sondern mit der Treue Gottes, die uns selbst dann noch gilt, wenn wir untreu sind. Auch wenn wir untreu sind. Und wer von uns wäre das denn nicht schon gewesen in seinem Leben, immer und immer wieder? Auch wenn wir untreu sind. Gott lässt uns nicht fallen. Er verstößt uns nicht. Er bleibt uns treu. Und diese Gewissheit darf uns durch Kampf und Leiden begleiten. Denn mit unserer Treue ist es nicht weit her. Und wir können uns unserer Treue nie sicher sein. Und deshalb ist dieser tragende Schlussakkord hier so wichtig. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Und so schließt sich der Kreis. So können wir erstarken durch die Gnade. Durch die Gnade. Gerade noch hatte ich Angst, werde ich es halten, wird es meine Treue halten, werde ich durchhalten. Und ich weiß, nein, werde ich nicht. Und da kommt wieder dieses Wort der Gnade. Mann, mach dir keinen Kopf. Selbst wenn du untreu bist und ich weiß, du wirst es auch immer wieder sein, ich bleib dir treu. Denn ich kann mich selbst nicht verleugnen. Ich bin der Treue, der ewig Treue. Und du bist festgemacht in mir, in meiner Treue und nicht in deiner Treue. Da werden wir stark durch die Gnade, die in Christus Jesus ist. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir so sehr, dass wir hineingehen in eine Zuspitzung dieser Welt, in den Abfall, in die endzeitlichen Entwicklungen und doch keine Angst zu haben brauchen, sondern dass wir wissen, du sitzt nicht nur im Regiment dieser Weltgeschichte, sondern du bist auch der ewig Treue, der uns hält. Und du hast uns festgemacht an deiner Treue. Und du bleibst uns treu. Und du wirst uns durchtragen. Und du wirst uns nicht verstoßen, wenn auch wir einknicken, untreu sind. Du bleibst uns treu. Du bringst uns immer wieder zurecht, wie du auch den Petrus zurechtgebracht hast. Und dafür danken wir dir, Herr. Und wir danken dir dafür, dass wir stark werden können durch deine Gnade. Herr, das ist alles. Alles, was wir haben, deine Gnade. Und dass deine Gnade genügt, dass sie wirklich genügt. Und dass wir, wenn wir schwach sind, stark sind. Herr, das sind Dinge, da staunen wir und da sehen wir viele Dinge in unserem Leben plötzlich ganz anders. Und wir danken dir darum, dass du alle menschlichen Zusammenhänge auf den Kopf stellst und mit einmal alles nur noch festmachst an dir und deiner Gnade. Und dafür beten wir dich an. Danke. Amen.